Der X-Technik Videocast. Smarte Produktion.
Heute werfen wir einen exklusiven Blick hinter die Kulissen eines weltweit führenden Werkzeugbauers, der Heidelmeier GmbH. Seit über 46 Jahren steht das Familienunternehmen für höchste Qualität, Innovationskraft und Präzision. Im Gespräch mit Geschäftsführer Mario Heidelmeier erfahren wir, wie sich das Unternehmen trotz globaler Herausforderungen erfolgreich behauptet. Wir sprechen über die wirtschaftliche Lage, den Fachkräftemangel, die Automatisierung im Werkzeugbau und warum Digitalisierung der Schlüssel für die Zukunft ist. Und letztlich auch, was hinter dem Leitsatz Stärke deine Stärken steckt. Viel Spaß beim Zusehen oder Zuhören. Mario, freut mich sehr, dass wir uns heute über die Firma Heidelmeier, über dich persönlich, über die aktuelle wirtschaftliche Situation natürlich und einen Blick hinter die Kulissen eures Familienunternehmens blicken. Mario, du leitest seit 2012 die Geschicke eures Unternehmens. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie du in so einen Familienbetrieb eingetreten bist, wie sich die Entwicklung war dorthin und was fasziniert dich dabei an deiner Rolle aktuell?
Naja, also generell war das ja so, dass eigentlich bei mir das irgendwo in der HTL-Zeit gewachsen ist, dass mir das Unternehmen wirklich reizt oder dass mir das Spaß machen könnte. Und natürlich, ich bin ja eigentlich im Unternehmen geboren. Also es war ja früher nur ein Bauernhof, wo ja ich selber dann dementsprechend auch da gewohnt habe und gelebt habe, neben die Schweine, was wir gehabt haben, und neben die Truthähne, war die Firma. Und so war das ja auch unser Familienhaus. Das heißt, und dann sind wir ja später eigentlich 100 Meter weggezogen aus Familie. Ich war eigentlich immer in der Firma natürlich und dann in die Ferien immer irgendwelche Feraljobs rund um die Firma gemacht. Und so hat mir das eigentlich echt Spaß gemacht und in der HTL hat man es dann mehr verstanden, was das eben heißt, auch Führung irgendwo zu übernehmen, leitende Funktionen zu übernehmen. Und so hat mich das eben sehr interessiert und habe eigentlich davor noch einige Jobs im Ausland gemacht, in diese Richtung Werkzeugbau. Und bevor ich dann eben nach Nussbach bin, war ich in Ungarn in unserem Werk Geschäftsführer, 3 Jahre lang. Und dann hat mir mal der Dad angerufen und hat gesagt, du Mario, ich glaube, es ist Zeit, dass du nach Hause kommen solltest. Du sollst dann Chef werden. Mein Vater war eigentlich noch gar nicht so alt. Und dann habe ich einfach irgendwie befürchtet, naja, ich komme schon, aber ich will kein Prinz Charles werden, habe ich damals zu ihm gesagt. Und er hat gesagt, nein, komm ruhig und du wirst schon sehen, ich werde nichts mehr entscheiden, du entscheidest alles und ich werde für dich da sein, aber du machst es dann. Naja, dann habe ich das nochmal kurz überlegt und bin dann eigentlich zu meinem 30. Geburtstag, das war ja am 11.11., ein paar Monate zuvor zurückgekommen und bin dann eigentlich sehr schnell Geschäftsführer geworden. Natürlich, mein Vater war noch immer im Unternehmen, ist ja auch heute noch immer wieder mal da, aber so ist es dann eigentlich losgegangen. Und was mir einfach Spaß macht, an dem Job Geschäftsführer zu sein, ist eigentlich die Gesamtheit an der gesamten Firma teilzuhaben, sie überall einbringen zu können, zu müssen. Aber natürlich muss ich auch dazu sagen, dass mein Ziel als Geschäftsführer das ist, dass ich nichts zu tun habe. Also das ist mein Ziel als Geschäftsführer, dass ich wirklich eigentlich nichts zu tun habe. Und das klingt vielleicht ein bisschen komisch aufs Erste, aber wenn man sich's dann einmal auf der Zunge zergehen lässt, dann sieht man eigentlich auch die Bedeutung dahinter, dass man auf der einen Seite gute Mitarbeiter haben möchte, aber natürlich denen auch vertrauen möchte. Und um das geht's eigentlich. Das ist mein Credo und wir haben wirklich tolle Mitarbeiter bei Heidelmeier und es macht da richtig Spaß, jeden Tag da in die Firma zu gehen und was vorwärts zu bewegen. Mhm.
Natürlich eine große Verantwortung. Hier im Standort sind ca. 300 Mitarbeiter tätig, in der Gruppe noch wesentlich mehr. Wie geht man mit dem um, mit dieser Verantwortung?
Ja, klar, es ist eine große Verantwortung, aber natürlich auch hier wieder genau das Gleiche, dass man eben im Team das erarbeitet und das schaffen möchte und auch schaffen muss, logischerweise, dass man die Arbeitsplätze sicher hält. Und da braucht man einen gewissen Optimismus und Ideen, die einfach die Firma oder die Gruppe nach vorne bringen. Und solange wir die haben, wird es auch vorwärts gehen.
Mhm. Geschichte hast du also angesprochen. Dein Großvater hat begonnen hier als Schmied, ja, sozusagen, genau. Vor vielen, vielen Jahren. Und was bedeutet das in der Ausrichtung von der Firma Heidelmeier, diese Geschichte, diese Tradition?
Ja. Also die Geschichte geht ja viel weiter zurück an dem Standort, dass da Eisen bearbeitet wurde, 1730 eigentlich. Das ist natürlich irgendwo die 15. Generation. Aber wir rechnen ja eigentlich mit Werkzeugbau in der zweiten Generation. Eigentlich mein Vater hat das gegründet und das ist eigentlich 1979, wo wir dann eigentlich die Zeitrechnung mit dem Werkzeugbau beginnen. Aber gut, dass du es ansprichst, weil wir haben großes, wichtiges Datum, steht da bevor, nämlich der 100. Geburtstag von meinem Großvater. Und den werden wir natürlich auch gebührend feiern. Er ist natürlich schon länger nicht mehr unter uns. Aber trotzdem, wir wissen, wo wir herkommen. Und das ist uns als Familienbetrieb, der da in der Region ansässig ist, auch wirklich wichtig, dass man das nicht aus der, dass man das einfach nicht vergisst und dass man das auch dementsprechend ehrt.
Auch dein Bruder ist natürlich im Unternehmen. Welche Aufgabe hat er oder wie tauscht sich euch beide aus?
Ich denke, es ist wirklich toll, wie wir gemeinsam agieren. Er ist ja heute Personalentwicklungschef bei uns, so nennen wir das. Also er schaut, dass er die Leute nach vorne bringt. Mhm. Und es freut mich schon sehr, dass eben dieses Thema Personal von einem Heidelmeier gemacht wird, weil uns das einfach auch wichtig ist. Und so ist es einfach perfekt, dass er das macht. Und wir sind ja trotzdem ein paar Meter im Büro entfernt. Wir sehen uns jeden Tag. Mhm. Ja, wir sind halt Brüder, ne?
Ja, super. Wirtschaftliche Situation ist aktuell in Europa vor allem sehr angespannt. Glücklicherweise habe ich heute erlebt, dass euch jetzt relativ gut geht. So ist mir gesagt worden. Wie siehst du die aktuelle wirtschaftliche Situation überhaupt und im Werkzeugbau generell?
Ja, wir haben ja Geschäftsjahresende mit Ende März. Also das nächste beginnt dann mit 1. April. Und zum Beispiel jetzt das jetzige Geschäftsjahr, was ja angefangen hat, da haben wir das erste Halbjahr eigentlich eines der besten Ergebnisse jemals gehabt an dem Standort. Dann haben wir auch wieder mal ein bisschen ein Loch gehabt. Jetzt ist es wieder sehr gut. Wir sind in unruhigen Zeiten, das ist richtig. Aber ich denke, gerade in unserer Branche gibt es noch Potenzial weltweit. Und das möchten wir natürlich auch dementsprechend nutzen. Und ich glaube, wir haben sehr viel gemacht in letzter Zeit, dass wir auf der einen Seite Kosten im Griff haben, aber auch Innovationen schaffen. Und das ist das, was die Kunden sehen wollen und was wir denen auch bieten möchten, dass wir einzigartige Qualität schneller zu einem fairen Preis liefern können. Und dann sind wir unterwegs. Und ja, ich bin auch für dieses Jahr eigentlich optimistisch, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir auch, also jetzt Kalenderjahr wiederum, dass wir auch hier ein tolles Ergebnis zusammenbringen können.
Mhm. Generell ist der Werkzeugbau ja trotzdem unter Druck. Speziell durch die Automobilindustrie, denke ich mal. Ihr seid, glaube ich, breiter aufgestellt. Das ist auch sehr wichtig in dem Zusammenhang. Stimmt das?
Wir sind auf der einen Seite breiter aufgestellt, aber schon in irgendeinem Tätigkeitsfeld oder wo es halt um Behälter, um Boxen geht. Da gibt es auch Teile in der Automobilindustrie, die wir dann eben fertigen, wie eben auch gerade sehr große Werkzeuge in diesem Bereich. Aber es schaut eben immer alles aus irgendwie wie eine Box. Auf das sind wir spezialisiert, auf das sind wir ausgelegt. Und ich sage immer wieder, stärke deine Stärken, ist ein ganz wichtiger Leitspruch von mir. Den möchten wir auch leben und das versuchen wir eben auch weltweit an den Mann zu bringen. Grundsätzlich hast du recht, der Werkzeugbau ist in einer massiven Krise, Europa ist in einer massiven Krise. Wenn man international unterwegs ist, ist es immer wieder erschreckend zu sehen, wie langsam wir sind und welche Themen und Probleme wir haben im Vergleich zu anderen Ländern. Ich war jetzt erst kurz in Indien, eine Zeit lang war da auf einer interessanten Reise unterwegs. Ja, was dort einfach für Aufbruchstimmung ist, welche Werte die Leute haben, was dort wichtig ist und was bei uns einfach die Werte gerade sind und wie auch wir zur Arbeit generell stehen in Europa, ist teilweise schon wirklich schlimm. Ich meine, Leute träumen von der sechsten Woche, von weniger Stunden, von mehr Sozialleistungen, Papa-Monat, Kur, alles Mögliche. Ja, das ist eh sehr schön, aber da braucht man halt auch irgendwo Ölquellen, jeder in der Garage oder unter der Garage, dass wir sowas leisten können oder dass wir wie die Scheichs erleben. Haben wir nicht. Wir haben Industrie hier, wir haben einen Tourismus hier in Österreich und wenn wir das vergessen, wo unsere Stärken sind und uns auf dem ausruhen, was unsere Väter geschaffen haben und glauben, es geht immer so weiter, oder wenn wir glauben, wir können älter werden, wir können mehr Medizin in Anspruch nehmen und trotzdem mit 62 im Schnitt in Pension gehen, ja, dann fahren wir natürlich mit Vollgas gegen die Wand. Und das sehe ich gerade und es ist einfach echt schade, dass die Politik so einfach und so billig auf Wählerstimmenfang geht mit so billigen Projekten, wo jeder weiß, dass das nie im Leben funktionieren kann und funktionieren wird. Es gibt sehr viele Menschen in Österreich, die wissen, was Österreich bräuchte, was Europa bräuchte. Aber von den Politikern traut sich das niemand sagen, weil er damit einfach unpopuläre Maßnahmen setzen müsste, die wir aber eindeutig brauchen jetzt in diesen Ländern. Und man sieht das auch bei unseren Mitarbeitern, denke ich einmal, dass da Verständnis irgendwo da ist. Nur keiner hat den Mut, das endlich einmal zum Sorgen und auch durchzuziehen.
Siehst du den Fertigungsstandort hier im Dachraum oder in Europa generell gefährdet, den Industrie?
Extrem. Ja? Extrem gefährdet. Wenn da die Regierungen und die Vertretungen unserer Industrien nicht wirklich schnell was zusammenbringen, wird es wirklich brenzlig, wird es wirklich schwierig. Also das sehe ich wirklich so. Und ich meine, wir werden jetzt auch in anderen Regionen investieren, in anderen Branchen uns aufstellen müssen, weil das, was wir gestern gemacht haben, können wir morgen sicher nicht mehr da machen. Da wird uns einfach, sage ich mal, zu viele Hürden in den Weg gestellt, dass das weiterhin so gehen kann. Mhm. Wir versuchen mit Innovationen, mit Kreationen, mit vielen Themen dagegen zu arbeiten und schaffen das sicher auch noch einige Jahre. Nur das generelle Thema der Deindustrialisierung in Europa, das muss aufhören. Sonst macht es keinen Sinn mehr.
Ein Gut, was wir noch haben in Europa, ist, glaube ich, die Facharbeiterausbildung. Ihr habt selber, natürlich bildet eure Lehrlinge hier am Standort aus. Wie wichtig ist es für euch im Unternehmen, gute Facharbeiter zu haben?
Sehr, sehr wichtig. Also, wie du angesprochen hast, von den 300 Mitarbeitern, die wir da am Standort haben, sind, glaube ich, 240 bei uns ausgebildet worden. Das ist ein extrem hoher Wert. Das hat viele Vorteile. Die Leute kennen das Unternehmen, die Leute stehen hinter einem Unternehmen, aber haben auch noch nicht vieles anderes gesehen, logischerweise. Das ist dann der Nachteil ein bisschen. Haben noch nicht woanders gearbeitet. Aber generell stehen wir natürlich sehr gut, oder also wichtiger, oder der wichtigste Punkt eigentlich für uns ist die Ausbildung und die Fachkräfteausbildung. Wir haben fast nur Facharbeiter bei uns im Unternehmen. Das ist auch unser Fundament und es wird auch unser Fundament bleiben. Klar, nur die Leute werden halt auch weniger generell und das Niveau in den Schulen sinkt. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten betrübt oder wo man am meisten Sorgen macht, dass die Grundintelligenz in Österreich abnimmt. Und da ist natürlich sehr viel Schuld das Handy und das Inhalt, was am Handy da die Jungen einfach derzeit interessiert. Das werden wir nicht ändern können, aber das ist einfach der Zeit geschuldet. Aber natürlich grundsätzlich haben wir hier bei Heidelberg noch immer sehr, sehr gute Mitarbeiter und auch sehr gute Lehrlinge. Und haben auch gemeinsam mit den verschiedenen Ministerien da auch einiges erarbeitet, dass sich da Richtung Digitalisierung mehr tut. Also mittlerweile heißt es ja eigentlich digitaler Werkzeugbautechniker, was wir da ausbilden. Auf das sind wir eigentlich auch sehr stolz, dass da in dem Bereich einiges passiert ist. Ich war ja erst kurz in der Berufsschule Steyr, die für uns da die wichtigste ist. War dort eigentlich zufrieden, was ich dort gesehen habe, an Ausrüstung, an Lehrkräften, mit denen ich dort gesprochen habe. Das war ganz in Ordnung. Mit dem kann man was anfangen. Und das ist sicher noch immer der Riesenvorteil da im Dachraum, dass wir überhaupt so ein System haben im Vergleich zur Welt. Das dürfen wir natürlich nicht abbauen oder, sondern im Gegenteil, das müssen wir noch aufbauen. Okay. Genau. Ja. Dem Credo wieder Stärke deiner Stärken. So haben wir, glaube ich, da auch noch viel Potenzial in dem System.
So, wird denn die Politik gefordert, hier in der Ausbildung zu investieren, in der generellen Ausbildung, aber auch in der Facharbeiterausbildung, oder?
Selbstverständlich. Ich meine, wenn man da das Pensionsantrittsalter um ein oder zwei Jahre raufsetzen würde, wie viel Budgetmittel das freimachen würde, um in Bildung zu investieren und wirklich die Zukunft sicher da zu machen, im Endeffekt in Österreich, und dann auch schlussendlich die Pensionen wieder abzusichern in der Zukunft und dann auch dort Steigerungen weitergeben zu können, das wäre halt eigentlich ein logischer Schritt, was jeder versteht. Und ganz ehrlich, wir haben sehr viele schlaue Leute in Österreich und in der Bevölkerung, die verstehen das. Die verstehen das. Aber ich verstehe nicht, warum das keiner einfach so eindeutig anspricht und warum man damit nicht glaubt, dass man da Wähler gewinnen kann mit Ehrlichkeit und mit dem, dass man die Dinge anspricht, was das Land braucht. Jeder weiß das. Jeder. Ja. Jeder weiß das.
Trotz aller Widrigkeiten seid ihr, glaube ich, Weltmarktführer, speziell im Bereich der Getränkekisten, aber auch bei Logistiklösungen. Was macht euch da so einzigartig? Warum schafft ihr das?
Wir werden immer wieder auf die Flaschenkästen angesprochen. Das macht heutzutage 5-10% von unserem Umsatz aus.
Okay.
Aber da sind wir natürlich auch...
War schon viel mehr.
Verständlich, ja. wo wir natürlich auch kleiner waren, war das ein größerer Bereich. Mittlerweile sind die Logistikbehälter das Hauptthema geworden. Ne? Das stimmt, Flaschenkästen ist noch immer wichtig und ist unser Steckenpferd und es hat uns auch sehr bekannt gemacht. Ist ja eigentlich unser einziges Produkt, was jetzt auch ein Endkonsument in den Händen hält. Mhm. Die meisten Produkte, so gut wie sonst alle anderen, sind ja eigentlich für die Industrie bestimmt. Mhm. Die Kernkompetenzen, die wir da in dem Bereich haben, sind natürlich auch die, dass wir aus der Erfahrung und durch die Stückzahlen gelernt haben. Und auch da, dass wir uns einfach fokussiert haben auf etwas. Wir haben ja auch viel mehr Betriebe schon mal in Unternehmen gehabt oder in der Gruppe, wie sie vielleicht, oder wie du sicher weißt, haben wir uns da ja von einigen getrennt und haben uns noch mehr auf diesen Bereich fokussiert. Auch die Unternehmen, die ich dann gegründet habe, fokussieren sie in unserem Bereich oder sind rundherum in diesem Bereich und verstärken dann wieder eigentlich uns selbst. Das war eigentlich damals auch meine Vision, dass wir uns von dem Einweg Plastik, wie ich es nenne, zum Mehrweg Kunststoff eigentlich entwickelt haben von den Werkzeugbaubetrieben und die neuen Firmen, die wir gegründet haben, uns jetzt eigentlich boosten sollen. Und das tun sie auch und das merken wir auch, dass wir einfach Technologien in der Gruppe, aber dann auch bei Heidelmeier anbieten können, die niemand anderer auf der Welt hat. Und das macht uns einfach auch stark und dass wir natürlich auch sehr viel Erfahrung haben mit vielen Produktbereichen und dort die Kunden unterstützen können, einfach leistungsstark sind und auch große Projekte durchziehen können, weil wir in dem Bereich sicherlich der Größte in der ersten Welt sind. In China gibt es da schon ein paar größere, zumindest von den Personen her, größere Werkzeugbaufirmen, aber die sind natürlich auf einem ganz anderen Niveau von der Leistungsfähigkeit ihrer Produkte, also der Werkzeuge und natürlich auch schlussendlich der Qualität der Produkte, die da rauskommen.
Man kann sich vielleicht als Laie gar nicht vorstellen, wie viel Know-how da drinnen steckt, um so ein Kunststoff-Spezkostteil zu bekommen.
Das stimmt. Und ganz ehrlich, ich meine, das freut mich schon, wir haben ja heuer wieder ein K-Jahr. Da werden wir wieder ein paar einzigartige Neuigkeiten, Innovationen vorstellen. Wir haben ja auch seit einigen Zeit jetzt eine wirkliche Forschung und Entwicklungsabteilung, also nicht jetzt im Bereich der Konstruktion angesiedelt, wo man halt irgendwas weiterentwickelt, sondern wirklich ein paar Leute, die sich nur um das kümmern, verrückte Sachen auszuprobieren und wirklich komplett Neues zu schaffen. Und da sind jetzt wirklich letzte Zeit ein paar neue Dinge geglückt, die wir dann auf der K heuer vorstellen werden.
Und auf das in Düsseldorf.
Genau, ja. Und auf die freue ich mich schon wirklich sehr, weil da wirklich wieder ein paar Sachen dabei sind, wo die Branche einfach staunen wird, was wir da bei Heidelmeier alles schaffen können.
Also Messebesuch ist auf alle Fälle wert,
vorbeizuschauen. Würde ich sagen.
Was euch auch ausmacht, meiner Meinung nach, ist die extrem hohe Fertigungstiefe. Ihr habt hier am Standort nahezu alle Fertigungsverfahren, vom normalen Zerspannen über Schleifen, Erodieren, additive Fertigung, auch seit vielen Jahren im Einsatz schon. Wie wichtig ist das für die Qualität, für die Lieferfähigkeit der Produkte?
Es gibt bei mir immer Stichworte pro Jahr, was wir sich irgendwo vornehmen. Zum Beispiel vor 2 Jahren haben wir das Thema Kosten gehabt. Da haben wir uns sehr viel beschäftigt, wie können wir jetzt das Thema Kostentransparenz, wie können wir über Kosten besser Bescheid wissen, dass nicht wieder irgendwelche Werkzeuge komplett davonlaufen, aber auch, dass wir genau in die Richtung hin investieren, was der Kunde einfach sich wünscht. Das letzte Jahr war Speed, das Thema, wo wir uns damit beschäftigt haben, wie können wir schneller liefern, wie können wir uns verbessern, wo können wir Schicht noch machen, welche Nebentätigkeiten können wir anders positionieren, damit wir den Durchlauf einfach verkürzen. Und heuer das Stichwort ist Genauigkeit. Und da ist einfach dann schon das, dass, wie du richtig sagst, dass wir hier in unserer Gruppe zumindest wirklich alles selber machen können vom Werkzeug und dann natürlich schon selber sehr viel Einfluss nehmen können, eben jetzt auf das Stichwort Genauigkeit. Und das ist schon heuer das Ziel, dass wir mit Genauigkeit nicht so meinen, dass wir einfach alles auf Mühe fertigen und dann die Werkzeuge unleistbar werden, sondern dass wir die Genauigkeit dort erhöhen, wo es notwendig ist, um irgendwo, ich sage es jetzt ganz ehrlich, Lego spielen zu können in der Montage, okay, aber trotzdem auch die Genauigkeit dort rausnehmen, wo es wir nicht brauchen, damit wir auch Kosten runterkommen. Das heißt, das ist das Ziel von heuer. Und da merkt man einfach schon, dass wenn man auch sogar den Heißkanal selber macht, die Düsenbuchsen selber macht, den Aufbau selber macht, verschiedenste Heidelmeier-Normteile selber macht in der Gruppe, da tun wir uns einfach leichter, das können wir super koordinieren. Und das ist halt dann schon der Vorteil, dass man halt besondere Dinge auch super lösen kann, super schnell machen kann oder auch von der Technologie einfach wirklich alles weiß, wenn man es im Haus hat. Und das macht eigentlich auch Spaß und war auch eine der Missionen, dass wir uns unabhängig machen von externen Lieferern.
Ihr habt seit Jahren das Thema Automatisierung im Werkzeugbau aufgenommen quasi. Also eure Werkzeugmaschinen sind teils automatisiert, nicht alle natürlich, aber trotzdem, was nicht für ein Werkzeugbau nicht typisch ist, würde ich immer sagen. Andererseits auch, seid beim Digitalisierungsstand sehr weit, glaube ich. Wie wichtig sind diese beiden Parts in der Entwicklung vom Unternehmen gewesen?
Ja, klar, beide Schritte waren wichtig und ja, wie du angesprochen hast, die Automatisierungslinie, was wir haben, ist noch immer in unserer Branche, glaube ich, das Nonplusultra. Aber wir haben jetzt gerade wieder eine neue Automatisierungslinie gestartet, die was natürlich nochmal ein Schäufchen drauflegen wird. Aber um das geht es halt gar nicht. Ich meine, Fertigung ist wichtig und klar entstehen da auch viele Kosten. Aber man kann sich dort einfach nicht mehr so abheben von Mitbewerb. Mhm. Das ist etwas, wo man schon sagen muss, da sind die Werkzeugmaschinen so ziemlich am Limit, die Fräswerkzeughersteller auch. Also das sind wirklich Nuancen, wo man sich da noch unterscheiden kann. Okay. Klar, wenn jetzt eine Maschine so wie bei uns 7000 Stunden im Jahr mit einer Schicht läuft, ist dieser Unterschied zu anderen Fertigern da jetzt in Europa, was auch Sinn macht. Nur, das ist nicht das, an dem wir arbeiten. Und wir arbeiten auch nicht mehr an der Digitalisierung, sondern was wir gerade arbeiten, ist die automatisierte Digitalisierung. Ein Stichwort, was ich so um das Jahr 2020 mal ins Leben gerufen habe. Und da konzentrieren wir uns jetzt darauf. Was verstehen wir darunter? Naja, automatisierte Digitalisierung heißt für uns einfach, dass wirklich das, was wir früher investiert haben in Digitalisierung, die vielen Daten, was wir gespeichert haben, haben wir ja schon über ein Jahrzehnt, dass wir da im Teamcenter eigentlich unterwegs sind, wo wir 3D-Daten in allen möglichen Bereichen schon lange sehr gut speichern und auch geometrische Bauteilsuche bei uns im Unternehmen schon lange Standard ist und wir das auch können. Und jetzt geht es dann darum, und da haben wir auch wieder einige Mitarbeiter aufgenommen in dem Bereich, auch unser Chief Digital Officer hat jetzt ihr Hauptziel, dass wir in dem Bereich jetzt weiterkommen, sodass schlussendlich eine Konstruktion oder auch ein CAM-Programm sich von Automat oder sich automatisch konstruiert oder automatisch programmiert.
Okay.
Das ist das neue Ziel. Das ist automatisierte Programmierung. Das ist heute, wo sehr viele Kosten stehen, ist einfach in der Konstruktion, ist einfach in der CAM-Programmierung, in der Automatisierung. Ja, klar, da muss man die Maschine kaufen, muss man einen Roboter kaufen, aber dann hast du ja nicht mehr viele Leute dort eigentlich. Ne? Und wenn man das jetzt richtig machen, und da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, da haben wir super Leute, wenn wir den Schritt schaffen, ja dann sind wir natürlich die Könige, dann sind wir die Kings. Und in dem Bereich muss man natürlich auch Gas geben. Und da sind auch unsere Leute so weit und sehen das auch nicht als, oder haben da keine Angst davor, sondern sehen auch, dass das die Zukunft sein muss und die Zukunft sein wird, dass wenn man einfach da in Europa, in Österreich, in Oberösterreich Werkzeugbau Firma bleiben möchte, dann muss man diese Schritte setzen. Und ich glaube, da haben wir echt ein paar coole Gedanken und Ansätze, die wir auch mit Partnern jetzt am Umsetzen sind. Wenn die so aufgehen, das wird uns dann wirklich einen großen Schritt nach vorne ermöglichen. Das sind natürlich Dinge, die können kleinere Werkzeugbaufirmen sich nicht leisten, da können sie nicht machen. Und die haben auch nicht die Daten, nicht die Menge an Daten, die es braucht, dass da im Hintergrund mit Big Data dann im Endeffekt Automatismen zum Leben gerufen werden, die sich dann von selbst aus da programmieren oder konstruieren. Das geht eben nur dann, wenn man eben immer wieder das Gleiche gemacht hat, wenn man da sehr viel Erfahrungen hat, sehr viel Standards hat. Und das haben wir einfach über die Jahre gemacht. Wir haben unsere Hausaufgaben da gemacht und ich denke, haben auch sehr viel immer investiert, haben mehr investiert als wie nur das Werkzeug gebaut, nur die Form runtergefräst, sondern einfach immer dabei gedacht, was brauchen wir für die Zukunft. Und ich denke, jetzt kommt dann die Zeit, wo spannen wir den nächsten 5 bis 10 Jahren, wo wir mit dem Wissen, mit dem Know-how, was wir da haben, wirklich was anfangen können und wo es dann wirklich Freude macht und wir dann wirklich große Schritte Richtung Kostensenkung bei gleichzeitiger Qualitätssteigerung bringen können. Und auf das freue ich mich schon.
Das verstehe ich. Ambitioniertes Projekt natürlich, wenn man sagt, automatisiertes Scrum-Programm zu erstellen. Wann wird das Realität ungefähr?
Naja, das haben wir in gewissen Bereichen, sieht man dort schon, dass es geht. Und ich sage einmal, Elektrodenfertigung ist da jetzt so ein Stichwort, wo dann schon sehr viel von selbst funktioniert. Aber natürlich sind wir noch nicht ganz am Ende. Aber ich glaube, wir haben da Algorithmen und Partner und eben auch durch unsere eigene Firma, wo wir da ja gehabt haben im Bereich der Digitalisierung, sehr vieles mitgenommen, wo wir dort diese Schritte jetzt gehen können. Wir haben ja auch selber noch immer einige Programmierer im Haus oder in der Gruppe, die uns da auch unterstützen auf diesem Weg dorthin.
Okay. Speziell im Train habt ihr eine virtuelle Maschine im Einsatz, wir hätten das sehen dürfen, wie tadellos das funktioniert, dass man Bauteile eigentlich schon optimiert, bevor sie jemals auf der Maschine überhaupt laufen. Unterscheidet euch das jetzt auch, du hast das angesprochen, von China? Ist das noch jetzt der Vorteil?
Man darf die Chinesen nicht unterschätzen. Ganz ehrlich, ich war jetzt auch schon lange nicht mehr in China, ein paar Jahre nicht. Aber ein Mitarbeiter war erst kurz nicht dort und hat am Wochenende dann Zeit gehabt und hat sich ein paar Autos angeschaut, die halt dort in der Shopping Mall dort zum Verkauf angeboten worden sind. Und er hat gesagt, naja, die haben bessere Bildschirme, die haben eigentlich bessere Fertigungsqualität, die haben 900 Kilometer Reichweite, da ist 95% elektrisch und die kosten 40.000 Euro. So, ich glaube nicht, dass das irgendeiner entwickelt hat im Hinterhof in China.
Nein.
Oder irgendeine Schlottfabrik in China, sondern das sind hochmoderne Fertigungslinien, was die dort haben. Und wenn man schaut, dass die Chinesen jetzt in Ungarn, das habe ich auch schon, war ein Mitarbeiter von uns dort, ein Batteriewerk aufbauen, wo zig hunderte Millionen investiert worden sind, und die EU und der Staat und alle haben trotzdem auch Förderung gegeben, damit überhaupt Batterien in Europa gefertigt werden. Und wenn man dann fragt, ja, und wie viele Mitarbeiter werden da eigentlich eingestellt, wenn da so ein Riesenwerk, Quadratkilometer, keine Ahnung, groß, gemacht wird? 130.
Schrecklich wenig.
130. Weil das alles mit Roboter alles automatisiert ist. Also ich glaube nicht, dass die Chinesen in irgendeiner Art und Weise hinten sind. In Indien schon, klar, da war jetzt, das ist irgendwie China vor vielen Jahren, aber die haben auch eine sehr intelligente, wie sagt man, oder es haben sehr viele intelligente Arbeitskräfte dort, die super Ausbildung haben. Und vor allem, die sind hungrig im Vergleich zu unseren Leuten. Die arbeiten wirklich sehr viel, natürlich zu noch sehr wenig Geld. Aber die wollen wachsen, die wollen einfach mehr erreichen. Und bei uns ist halt so, ja, die meisten wollen ja eigentlich gar nicht mehr Lohn oder wollen nicht mehr Überstunden machen, sondern wollen mehr Freizeit haben. Weil sie eh alles haben. Und ja, bei uns will man halt einfach nicht mehr wachsen. Man will einfach kein besseres Auto mehr, man will nicht mehr Häuser oder ein größeres Haus haben. Das interessiert bei uns die Leute nicht mehr, in Indien und China sehr wohl. Die Leute glauben nur an das, dass es einer besser gehen kann. Und wir sind da irgendwo abseits gelandet oder weggekommen.
Okay.
Naja, Amerikaner können das ja auch noch immer. Die wollen das auch noch immer. Obwohl es denen auch heute gut geht, den meisten. Aber die wollen mehr. Und irgendwie ist das in Europa, das, was wir mehr wollen, verloren gegangen.
Ich sehe das schon aus heute massiven Aufruf auch an die Politik, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit wir am Fertigungsstandard hier in Europa wieder wirtschaftlich sind und auch eben diese Einstellung zum Arbeit sich ändern soll zukünftig. Ganz wichtig, denke ich mal.
Ja. Ganz wichtig, und ich glaube, man muss das einmal den Leuten zeigen, was denn das heißt, wenn man jetzt da so viel Steuern zahlt und wo das Geld hingeht und was sie da an Sozialstaat alles mitzahlen oder mitschleppen in Österreich. Das ist gut so, und ich will das ja auch, dass wir uns das behalten, und ich will da auch nichts wegnehmen oder so. Aber dafür müssen wir mehr leisten. Und das muss uns einfach bewusst werden, dass wir echt Schub geben müssen in Europa. Ich liebe Europa, ich bin für die EU, bin für Österreich, bin für Oberösterreich, bin für den Bezirk Kirchdorf, bin für Nussbach. Aber wir sind auch irgendwo auf der Welt zu Hause, das dürfen wir nicht vergessen. Und da müssen wir auch Rücksicht nehmen, was sich dort tut. Und ich war auch für den Green Deal von der EU damals. Nur das muss halt auch fair gestaltet sein. Und wenn wir da irgendwelche Auflagen haben und alles grün machen und der Strom dreimal so viel kostet wie in Amerika, ja, da irgendwo hört es dann halt einmal auf. Und muss man sich dann die Frage stellen, ja, okay, wie Green Deal ist das und wie grün müsste es jetzt sein? Muss sehr grün sein, sage ich, und das sollte auch so bleiben. Nur dann muss es auch fair sein, wenn man da irgendwelche Sachen aus Indien, China irgendwo importiert, dann muss es auch fair besteuert sein oder müssen halt wir auch uns auf die Füße stellen und sagen, ja, Freunde, tschau, wir machen das so, ihr macht das so, ist okay, kann jeder machen, aber dann wird das so und so bewertet. Und entweder wir bekommen Förderungen oder die bekommen auch Zölle. Das muss fair sein. Ich meine, so wie der Trump jetzt redet, einfach nur Zoll auf alles, weil ich jetzt irgendwas erreichen will, ist natürlich Texas Cowboy-Style, wird so eh nicht funktionieren. Aber wenn man gezielt das sehr wohl mit Argumenten hinterlegt und dann dementsprechend auch verhandelt, dann ist das fair. Und so würden wir uns auch dann behaupten können, denke ich.
Zurück zur Firma Heidelmeier. Ihr seid weit vorne, denke ich mal, vom Markt im Vergleich. Ihr habt euch super gut aufgestellt. Wo siehst du dein Unternehmen in 15 Jahren circa? Kann man das einordnen? Hast du da eine Vision?
Naja, ich denke und ich hoffe natürlich, dass wir es schaffen, dass wir die Mitarbeiteranzahl halten bzw. leicht ausbauen. Wir sind am Standort ja sowieso begrenzt von der Fläche her. Aber dass wir eben viel mehr Umsatz erreichen mit derselben Mannschaft. Und dass wirklich die Leute arbeiten können, wenn sie wollen, wo sie wollen. Aber dass natürlich dann die Roboter und die Maschinen und das System, an dem wir arbeiten, wir nennen das HiNet, in Anlehnung an SkyNet, wer den Terminator-Filme kennt, ne? Der kennt das SkyNet noch. Bei uns gibt es dann HiNet. Und dass das dann eigentlich sehr viel da eigentlich für die Menschen macht und vorbereitet, dass die Menschen eigentlich das nur mehr kontrollieren müssen und irgendwo hinführen müssen, welche Richtung es gehen soll, der Rest soll das System und die Maschinen machen. Die Chance sehe ich sehr wohl und das im Werkzeugbau, wo ich trotzdem glaube, dass das von der Fertigung her eines der höchsten oder schwierigsten Sachen ist, weil es ja auf Stückzahl 1 einfach ist. Ne? Aber auch hier sollte man es schaffen und schaffen wir es auch. Und dann macht es, glaube ich, in 15 Jahren da so richtig Spaß, bei Heidelmeier zu arbeiten, das da im Griff zu haben und international einfach Kunden noch mehr zu haben, die wir eh schon haben, aber ich glaube, da wird sicher noch ein bisschen mehr möglich werden und möchte einfach ein toller Arbeitgeber auch in 15 Jahren sein.
Hört sich super an, natürlich. Wünsche viel Erfolg auf dem Weg natürlich.
Ja. Danke.
Kommen wir vielleicht zur Privatperson, Mario Heidelmeier. Ich glaube, so ein Job ist trotzdem sehr, sehr aufwendig, weil man sagt, man will nichts zu tun haben, aber ich glaube trotzdem, die Realität ist, von der Früh bis auf die Nacht da zu sein, immer da zu sein, wenn die Leute einen brauchen.
Ist schon, also man kann mich immer erreichen, das ist richtig. Genau. Aber sehr wohl gibt es ein Privatleben und ich kann da eigentlich sehr gut abschalten, das passt. Es ist schon oft so, dass man halt, wenn es die Zeit zulässt, dass man sich am Wochenende auch mal ein paar Gedanken über die Firma macht, aber das sehe ich ja nicht als Belastung. Genau. Ich liebe das ja und ich denke ja gern drüber nach und wenn auch mal bei irgendwelchen Freunden dann irgendwo zu später Stunde im Gespräch irgendeine Idee kommt, naja, dann schreibt man sie dir halt auf oder nimmt es mit und schaut dann, dass man die Woche drauf irgendwie umsetzt. Mhm. Macht ja Spaß. Und das ist ja, glaube ich, auch das, wo man sich da irgendwie nicht fertig machen darf oder es ist doch kein Verbrechen, wenn man mal am Abend oder auch zu Hause oder am Wochenende über die Arbeit nachdenkt. Mhm. Das macht ja Spaß. Ja. Das macht auch vielen unseren Mitarbeitern Spaß. Mhm. Die schreiben sich das auch auf. It's good. Mhm. Wo ist das Problem? Work-Life-Balance, ja, habt es früher gegeben, gibt es heute und wird es morgen geben. Mhm. Aber man darf das nicht als Ziel nehmen für sich selbst. Mhm. Ich will der beste Werkzeugbauer der Welt werden. Das ist mein Ziel. Mhm. Und möchte das dann an die nächste Generation weitergeben. Also schauen wir, dass wir es hinbringen, gemeinsam. Und ja, da gehört auch dazu, dass natürlich öfter mit einem Sohn dann da bin, mit einem durchgehe, so wie ich damals auch das gemacht habe, dass man da einfach irgendwo ein Interesse hat und dass das Spaß macht. Mhm. Und mir macht es Spaß.
Gibt es Ambitionen, dass er das dann natürlich weiterführt, denke ich mal?
Er ist jetzt 3 Jahre alt, also das kann ich nicht sagen, in welche Richtung das er dann einmal geht. Ja. Er ist sicher keinen verpflichten oder sicher... War auch bei mir nicht so, mein Vater nie gesagt, du musst das machen, du sollst das machen, nie. Er hat uns das immer offen lassen, genauso möchte ich das eigentlich auch machen, weil das muss man schon freiwillig wollen, das kann man nicht müssen.
Aber ich habe daraus gehört, Familie gibt da Kraft für den Job auch.
Selbstverständlich. Selbstverständlich. Mhm.
Schön. Ganz am Anfang, ich habe mir noch vom Vater gesprochen. Ist er noch oft da? Ist er bei euch hier?
Er hat nur ein kleines Büro bei uns oben, klar. Und so immer kommt er runter mal am Tag, tut seine Zeitung ein bisschen lesen, geht runter durch, informiert sich bei den Mitarbeitern. Aber ganz unter uns, ich hoffe, er wird das Interview nicht lesen. Er flüchtet vor allem vom Haus zu Hause. Das ist ja nicht weit, das ist 100 Meter. Aber sonst müsste er beim Haus irgendwelche Tätigkeiten erledigen. Das interessiert ihn aber nicht.
Okay.
Also kommt er lieber in die Firma und schaut einmal, was sie so tut.
Okay. Aber er gibt nicht Ratschläge von der Seite?
Nein. Er ist im Aufsichtsrat, da gibt es einen anderen Präsidenten. Klar, und er weiß über alles Bescheid. Mhm. Aber er ist da schon zu weit weg und zu lang weg, dass da jetzt irgendwas Großes kommt. Mhm.
Schön. Du willst das, also abschließend vielleicht, du willst der beste Werkzeugbauer der Welt werden. Wie weit seid ihr weg davon? Nicht mehr weit, oder?
Und das immer.
Ja. Immer, ja.
Ja. Das ist das Ding. Das wird man nie. Mhm. Das ist auch das Ziel, dass man es nie wird. Und das will ja nicht irgendwie hören, dass wir der Beste sind.
Okay.
Sondern man muss immer vorwärts gehen. Das ist vielleicht jetzt am Abschluss ganz gut. Mein Leitspruch ist ja, vorwärts ist die Richtung. Und das darf man nicht aufhören. Wir werden nie der Beste werden. Und wir werden immer das Ziel haben, der Beste zu werden.
Schönes Schlusswort. Super. Herzlichen Dank, Mario, für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut. Und freue mich auf unser nächstes Gespräch.
Jawohl. Dankeschön.
Dankeschön.